Herr Hosser, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber
Herr Schauer. Ja, vielen Dank. Herr Hosser, der Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der Vereinigten Staaten und der Russischen Föderation, Trump und Putin, fand endlich in der Hauptstadt Helsinki statt. Es gab vor und nach diesem Gipfel viele Spekulationen und Mutmaßungen, aber auch Bewertungen. Ich würde gerne Ihre Bewertung dazu hören.
Ja, bevor ich mit meiner Bewertung anfange, darf ich vielleicht einen Satz vorausschicken, was gestern die New York Times brachte, denn das hat mich wirklich schockiert. Trump wurde hingestellt wie ein Landesverräter. Das Editorial, also die offizielle Äußerung der Verlagsleitung, lautete: Warum spricht Trump nicht für Amerika, also hilft Amerika sozusagen mit seinem Auftritt? Und die Kritik war so harsch, alles, auch das war ja die Meinungsseite, auch die Berichterstattungsseite war so krass daneben. Also nach dem Motto, der redet da mit einem Dieb und Mörder und sowas. In dieser Form ist das angegangen worden. In Deutschland war das deutlich milder, aber auch nicht besonders positiv, kann man sagen. Insgesamt ist meine Bewertung ganz eindeutig, dass dieser Gipfel überfällig war. Wenn man der Präsident der einzig verbliebenen Hypermacht ist, deren Übermacht militärischer Art inzwischen angekratzt ist, ich glaube, so muss man das beschreiben, dann hat man die Pflicht, kurz nach Machtantritt sich mit dieser anderen großen Macht in irgendeiner Form zu verständigen. Und die geeignete Form ist natürlich, wenn man neu ist in seinem Job, dass man sich verständigt. Und diese Verständigung hat leider Donald Trump nicht suchen können, weil ihm das durch innenpolitische Machenschaften einfach verwehrt worden ist. Insbesondere durch komplett haltlose Verdächtigungen, er sei irgendwie mit Hilfe von Hacking-Angriffen aus Russland an die Macht gekommen, weil er damit Hillary Clinton beschädigt habe und so etwas. Und solche Dinge werden da insinuiert. Denn die Mueller-Untersuchung ist eben ganz eindeutig, da wird nichts dergleichen untersucht, weil es nicht untersucht werden kann und weil es auch nicht zutrifft. Es ist eben nicht so, dass die Russen etwas gehackt hätten von den E-Mails von Frau Clinton, sondern Frau Clinton hat 30.000 Mails verschwinden lassen und hat bis heute niemanden von den Behörden erklärt, was da drauf war, obwohl sie es hätte tun müssen. Das ist diese Affäre, die sie auch Wahlkampfprozente gekostet hat, weil eben ihre ganzen Machenschaften, wo sie auch Privates und Dienstliches gemischt hat, eben versucht hat zu verschleiern durch das Verschwindenlassen dieser Mails. Und Mails, die gestohlen wurden, wurden mit einem ganz banalen USB-Stick gestohlen. Und der Server, auf dem die Mails waren, ist bis heute nicht aufgetaucht. Das hat Trump zu Recht erklärt und hat ja auch Unterstützung bekommen von Putin. Und das hat bestimmte Kreise in den USA, die Trump an den Kragen wollen, sehr geärgert. Meine kurze Ansage ist dazu, es gibt sehr ernste Punkte, bei denen die USA und Russland nicht übereinstimmen. Und ich habe sehr, sehr genau die Pressekonferenz der beiden Präsidenten verfolgt, jedes Wort davon. Und ich will vielleicht am Schluss dazu sagen, ich habe eine Nachricht bekommen von einem Vertrauensmann im Finanzsystem, der da mit großen US-Banken regelmäßig am Tisch sitzt. Und dieses Finanzsystem hat meinem Gesprächspartner signalisiert, dass es möglich ist, dass ihr Land, der Iran, noch in diesem Jahr bombardiert werden könnte. Sie haben nicht davon gesprochen, dass es einen Krieg gibt, also nach dem Motto, die amerikanische Flotte kommt angefahren und mit Landetruppen und so etwas, sondern es geht darum, dass da ein begrenztes oder mehrere begrenzte Bombardements stattfinden. Sowas ist, kann man inzwischen sagen, typisch Trump. Das kann man nicht ausschließen. Man kann auch nicht ausschließen, dass das nur eine Drohung ist, die vielleicht ich gerade bekomme, weil ich mich viel mit dem Thema Iran befasse. Niemand weiß das. Aber dass es ernst ist um die Iran-Frage, dass das der Trump-Regierung am Herzen liegt, hier etwas zu bewegen, weil sie unter zionistischem Druck steht, das ist alles klar.
Herr Hostel, Sie sprachen Punkte an, wo es zwischen den beiden Präsidenten keine Einigung gab. Welche meinen Sie?
Es ist zum Beispiel sonnenklar, dass Russland nicht aufhören wird, um Washington einen Gefallen zu tun vielleicht oder irgendwie einen Deal zu machen oder was auch immer. Ganz sicher nicht wird Russland auf die Krim verzichten. Das geht schon deshalb nicht, weil eben in der berühmten Abstimmung, die absolut mit den Regeln der Vereinten Nationen übereinstimmt, nur dass eben Kräfte der Vereinten Nationen nicht Zeugen waren. Das ist der einzige Mangel. Es hat eine Volksabstimmung gegeben, die war so krass eindeutig mit über 90% Beteiligung und über 90% Ja-Stimmen für die Heimkehr zum Mütterchen Russland. Sowas von eindeutig. Und wenn ich das erkläre, das mache ich hier auch gerne wieder, dann sage ich immer, es mag ja auch eine Rolle gespielt haben, dass, wie soll man sagen, Russland weit weniger korrupt ist als die Ukraine. Und dass insgesamt das Rentenniveau in Russland dreimal höher ist als in der Ukraine und solche Dinge, das fiel der Bevölkerung leicht heimzukehren. Wenn es umgekehrt gewesen wäre, wäre die Abstimmung vielleicht nicht so deutlich ausgefallen, vermutlich aber doch eher positiv. So sieht es eigentlich aus. Und damit ist sonnenklar, Russland darf gar nicht. Da würde die Bevölkerung Sturm laufen. Die hätten Unruhe im Haus, wenn sie plötzlich auf die Krim verzichten wollen. Und warum sollten sie denn? Im Gespräch mit dem Vertreter eines Landes, das zweimal einen Putsch in der Ukraine organisiert hat, gegen gewählte Kräfte und das letzte Mal eindeutig deswegen, weil die Ukraine sich nicht der EU und der NATO annähern wollte, sondern Russland annähern wollte. Das ist ja eine so krasse Nummer. Und dass das gar nicht zur Sprache kommt, ist ja auch erstaunlich, insgesamt in der Diskussion überhaupt nicht richtig stattfindet. Also das ist ein Punkt, da gibt es keine Einigung. Dann gibt es einen weiteren Punkt, da gibt es auch keine Einigung. Das ist Russlands Engagement an der Seite des legitimen syrischen Präsidenten Assad. Auch das, selbst wenn man ihn nicht liebt, und das hat Lavrov wunderbar auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, man kann jetzt aus Idealismus auch sagen, man mag den Assad nicht, aber man hat die Pflicht nachzuschauen, was kommt danach. Man kann nicht glücklich gewesen sein über Saddam Hussein, aber was nach Saddam Hussein im Irak kam, ist eindeutig schlimmer als das, was da vorher war. Und das hat man dann die Pflicht zu überprüfen, wenn man solche Veränderungen wünscht. Und das ist eine kluge und absolut korrekte Bemerkung. So ist das eben. Und nun kann man damit eben schon das zweite Thema klarlegen. Und dann kommt das dritte Thema, und da wird es ernst, dass man dann eben sagt, ja, aber wir wollen ja nicht, dass der Iran sich mit eigenen Soldaten, ob nun als kämpfende Truppe oder als Berater, das sei jetzt dahingestellt, da gibt es Meinungsunterschiede, nicht weiter in Syrien engagieren. Wir wollen den Iran daraus haben, wir wollen die ganzen Waffen- und Nachschublieferungen über den Irak auf dem Landwege nicht. Also da gab es noch interessante Sachen zu lesen zu dem Thema. Und das soll unterbunden werden. Und das wird natürlich nicht so einfach sein. Dazu werden die Russen sich auch nicht hergeben. In begrenztem Maße, also wenn jetzt sozusagen Hisbollah an die israelische Grenze rückt, das könnte ein Problem werden, wenn also jetzt die Bereinigung der ganzen IS-Situation in Südwestsyrien, Daraa und so weiter, das zur Sprache kommt. Da kann es sein, dass die Russen versuchen würden, auf den Iran einzuwirken und damit auch auf Hisbollah. Das halte ich für möglich. Aber einen grundsätzlichen Kompromiss nach dem Motto, wir verzichten auf eine Unterstützung des Iran bei der Befreiung Syriens von Terror und fremden Truppen, da kann ich mir vorstellen, dass die Russen das auf keinen Fall tun werden und unternehmen werden. Sie hätten ja auch nicht das Recht dazu, denn es ist allein die souveräne Entscheidung des syrischen Präsidenten Assad, wen er zu sich einlädt, um seiner Regierung zu helfen.
Herr Holzer, dennoch fanden beide Präsidenten lobende Worte füreinander. Gab es dazu so irgendeinen Anlass dann?
Es war eine sehr interessante Situation, dass beide Präsidenten ja zur Pressekonferenz gingen. Und zuerst ergriff Putin in seiner gewohnten lockeren und launigen Art das Wort. Er sah so auf die Truppe der anwesenden Journalisten und Korrespondenten und sowas und hat dann gesagt, naja, dann wollen wir anfangen zu arbeiten. Und dann hat er sein sehr ernstes Statement durchgelassen und hat dabei auch indirekt natürlich seinen amerikanischen Kollegen Trump verteidigt gegen diese Vorwürfe irgendeiner Kooperation. Er hat das auch später noch in der Pressekonferenz mehrfach getan. Aber als er sein Statement, also das geht hier, fängt ja immer an mit seiner Eingangserklärung beider Seiten oder der Teilnehmer und dann kommt die Fragerunde mit den Journalisten. Als also der Herr Putin seine Rede vorgetragen hatte, war der Trump so positiv beeindruckt, dass er im flüsternden, stark gedämpften Ton, das ging natürlich über die Mikrofone und jeder konnte es hören, aber er hat seine Stimme so gesenkt, dass es nicht so laut war wie zur Rede, und verließ sein Rednerpult und ging zwei Schritte auf Putin zu und sagte vielen Dank und schüttelte ihm die Hand. Putin war ein wenig überrascht, aber das ist typisch Trump. Typisch schert sich ein Deibel um irgendwelche diplomatischen Gepflogenheiten oder Etiketten, sondern er macht genau das, was er dafür richtig hält, und das passiert dann eben. Das war spontan, das konnte man sehen und das war auch ganz ehrlich, das konnte man auch sehen. Trump war erleichtert über das, was Putin gesagt hatte, vermutlich auch über das, was Putin nicht gesagt hatte. Und diese Art Dinge, da konnte man sehen, da hat es ein Grundverständnis gegeben. Die kommen miteinander klar, die können miteinander reden. Und da war ja auch das Verlangen gewesen, dass man alleine redet. Putin versteht Englisch, hat Lavrov vorher gesagt. Aber er redet nicht so gern Englisch, weil er das nicht so gut kann wie Russisch und er möchte doch gern die ganze Bandbreite seiner sprachlichen Möglichkeiten ausnutzen und deswegen ist dann eben der Dolmetscher dabei. Aber er könnte das Gespräch alleine führen und ich kann nur sagen, als ich mit Putin zusammengetroffen bin, habe ich ja auch Deutsch gesprochen. Ich kann leider kein Russisch, bedauere ich sehr. Und das macht Putin total locker. Also das ist schon ganz erstaunlich und gut. Und diese Art Verständigung, von der man merkte, dass die nicht leicht war, weil es eben Dinge gibt, wo Widerspruch ist, das war schon etwas Gutes, das da zu merken und ist ein super gutes Ergebnis. Da kann ich auch nur den beiden Teilnehmern, also Trump und Putin, in ihrer beiderseitigen Stellungnahme beipflichten, ein super gutes Ergebnis für einen so schwierigen und belasteten Gipfel.
Herr Hossel, in Anspielung auf die Wahlkampfaffäre erklärte der amerikanische Präsident, man könne den russischen Präsidenten diesbezüglich glauben, was aber in den USA für viel Lärm und Kritik gesorgt hat. Dazu höre ich gerne Ihre Meinung.
Es ist ja sogar noch schlimmer in den USA. Es sind ihm seine republikanischen Freunde in den Rücken gefallen. John McCain, der Sterbende, kann man sagen, John McCain ließ sich noch vernehmen, sozusagen vom Totenbett herunter, der Russland sei ein Feind, Enemy. Ja, das ist besonders hilfreich dann, wenn die USA die Pflicht haben, sich jetzt mit Russland vernünftig zu einigen, weil ganz offensichtlich das russische Militär stark genug ist, um der amerikanischen Flotte, sollte sie durchs Mittelmeer gegen Syrien fahren oder sonst wohin, den Garaus zu machen. Die USA können im Moment mit ihrer Flotte nicht mehr so ganz frei agieren, weil die Russen zu stark geworden sind. Das liest man in glaubwürdigen Publikationen. So, wenn jetzt der Herr Trump mit Russland redet, dann helfen solche Äußerungen nicht nur nicht, sie schaden. Das ist ja ganz eindeutig und so sind sie vermutlich auch gemeint. Da laufen politische Intrigen und die Demokraten haben gar geraten, Trump möge doch seinen Termin mit Putin absagen. Also solche Nummern, das finde ich vollkommen daneben. Und dass er sich auf den russischen Präsidenten berufen hat, hat natürlich für Wut gesorgt. Und Trump hat ja im Grunde sehr geschickt damit agiert und hat die Glaubwürdigkeitsfrage auf Putin abgewälzt. Und dann sollen die Leute doch sagen, Putin lügt. Ja? Das finde ich ja sehr interessant. Die Dinge sind ja auch insgesamt zur Sprache gekommen. Es geht im Detail darum, das war auch in der Pressekonferenz nachher nochmal ganz glasklar deutlich, hat Putin selbst erklärt, wir machen das so, wenn jetzt also die amerikanische Seite die 12 angeklagten Geheimdienstler interviewen will, sind wir gern dafür, machen wir, überhaupt kein Problem. Wir behalten uns das Recht vor, dass wir auch amerikanische Geheimdienstler dazu befragen. Und zwar läuft das einigermaßen gleichgewichtig ab. Und das ist ja ein Argument, das er schon mehrfach vorgetragen hat. Und interessanterweise hat niemand in den USA, Demokraten nicht, Republikaner nicht gesagt, okay, wunderbar, das machen wir. Wir klären alles zusammen auf. Also das sind die Dinge, um die es in den Fakten geht. Und die ganze Wahleinmischung ist so etwas von vollkommen unbewiesen. Dazu hat Putin auch schon in früheren Veranstaltungen Stellung genommen. Eines mir in Erinnerung, ich weiß nicht, das war ein Wirtschaftsforum oder sowas. Da saßen Hunderte von Gästen im Saal, darunter auch viele aus Asien. Und die hat also Putin zu, wie soll man sagen, Gelächter gebracht. Indem er damals Megyn Kelly, dieser inzwischen gewesenen Fox News Dame, vor versammelter Mannschaft die Leviten gelesen hat, die sagte, ja, da sei ein russischer Fingerabdruck elektronisch passiert. Und dann hat Putin zurückgefragt, er kann das unerahnlich, was meinen Sie denn für einen Fingerabdruck, einen Hufabdruck oder was? Fingerabdrücke gibt es elektronisch gar nicht. Ich kann so tun, als hätten Sie die amerikanische Wahl beeinflusst, von ihrem Computer zu Hause aus. Das kann ich alles elektronisch organisieren, dass das so aussieht. Einen solchen Fingerabdruck gibt es nicht, das wissen Sie auch. Und die Leute haben darüber sehr sich amüsiert, über diese charmante Art, mit der Putin das vorgetragen hat. Das sind die Fakten im Hintergrund. Nichts von diesem Zeug ist in irgendeiner Form bewiesen. Das ist eine reine politische Intrige, das sind Lügenbehauptungen. Russland ist nicht so dumm, sich bei solchen Aktionen erwischen zu lassen. Nebenbei gesagt, Wahlbeeinflussung, das machen die USA doch selbst. Die Wahlen in den USA sind immer irgendwie auch gefälscht. Da wird eine Software verwendet, da werden Computer verwendet. Über 90% der Stimmen werden elektronisch abgegeben. Das ist eine Einladung zur Wahlfälschung durch regierungsnahe Kreise. Ich kann diesen ganzen Zirkus in den USA nicht nur nicht ernst nehmen, er ist für mich ein letztlich Korruptionsmessinstrument. In der Art, wie die USA damit umgehen, zeigen sie, dass sie selber die Dinge tun, die sie anderen vorwerfen. Und das haben wir ja schon öfter gemerkt.
Herr Hostel, wenn man nun das Ganze zusammenfasst, wie war überhaupt dieser Gipfel? Wie wurde darüber berichtet und bewertet?
Ja, das ist interessant. Ich wurde ja gestern auch vom russischen Fernsehen wieder befragt. Ich hatte das eigentlich schon erwartet, dass die anriefen, aber nicht, dass sie so kurzfristig anrufen. Aber so ist das da eben. Und in Russland ist die Bewertung dieses Gipfels positiv. Was natürlich Trump nicht hilft, ist, dass die Russen mehrheitlich der Ansicht sind, Putin hat gewonnen sozusagen. Also für die Russen war der Gipfel positiv, besser, und die haben auch besser ausgesehen als Trump. Das ist natürlich eine Wertung, die ist immer national, das ist absolut okay, überhaupt keine Frage. Trump hat eine verdammt schwierige Politik, weil er ja sein Land nicht hinter sich hat, sondern angeschossen wird in einer Weise, wie noch nie vor ihm ein Präsident angeschossen wurde. Interessanterweise eben auch dann, wenn er was Positives macht. Ich habe gestern für eine russische Website eine Analyse geschrieben, die haben mich damit beauftragt, ich mache das. Und habe eben gesagt, es ist doch interessant, da kommen zwei Präsidenten zusammen, die in den westlichen Mainstream-Medien beide schlecht dargestellt werden. Und die reden über Frieden und Verständigung, und diese westlichen Medien tun so, als hätten sie der Menschheit den Massenmord angekündigt. Da ist eine Abscheu und eine Kritik, das ist vollkommen unverständlich. Es ist gut für unsere Zeit, gut für diese schwierige Situation, in der die ganze Welt ist, dass diese beiden Herren sich getroffen haben und die westlichen großen Massenmedien machen ein Krakeel, dass man also nur wirklich bedauernd sich an den Kopf tippen kann und kann sagen, ich glaube, die sind nicht ganz dicht oder eben vollkommen korrupt.
Vielen Dank, Herr Hossert, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorfing.